Musste machen.
Musste machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.
Alles rund um den Amateurfußball in Sachsen-Anhalt ist unser Thema. Der beste und erfolgreichste Nischenpodcast der Welt wollen wir werden. Vollständigkeit innerhalb dieses Podcasts ist relativ schwierig. Wir versuchen jedes Mal neu unser Bestes. Und wenn ihr uns viel schreibt, kommt ihr oft in dieser Show vor. Die Adresse wird mehrmals in der Show erwähnt, ansonsten findet ihr die auch im Internet. Und wenn ihr wenig schreibt, dann habt ihr gefälligst nicht zu meckern. Die Person, die heute hier zu Gast ist, weil immer donnerstags versuchen wir, spannende Menschen und Persönlichkeiten aus dem Amateurfußball hier vorzustellen, hat einen sehr cleveren Move angesetzt. Sie hat eine sehr lange Mail geschrieben mit unfassbar viel klugen Kommentaren. Allerdings, die erste Bemerkung war ein Lob für Dini und mich. Und bumm, ist sie hier in der Sendung gelandet. Sie ist eine Frauenfußballerin, hat in Sachsen-Anhalt angefangen, dann hat es sie ins Hessische verschlagen, dort hat sie gespielt und auch trainiert. Wenn ich mich recht aus dem Kopf erinnere, Frauenmannschaften bis in die Regionalliga trainiert. Dann ist sie vor 2 Jahren wieder zurückgekommen ins Sachsen-Anhaltische, ist jetzt irgendwo im Harz verortet. Dort spielt sie einerseits bei den Wernigeröder Reds noch aktiv, muss ich mir mal erklären, mit so einer Biografie von 300 Jahren, wie das noch funktioniert und die Knochen halten. Andererseits ist sie aber auch bei einer Mannschaft, die sehr, sagen wir mal, polarisierend ist, im Spielbetrieb eben, als Videoanalystin eingestellt. Bei einer Mannschaft in der Landesklasse. Zitat, der beste Mensch hier in dieser Sendung, Danny Piele, Videoanalystin in der Landesklasse, da haben wir noch was zu erzählen. Deshalb sage ich Hallo zuerst. Simone Hartmann, schön, dass du da bist.
Guten Morgen, hallo.
Mit meiner Lieblingsfrisur, weil ein Knödel auf dem Kopf ist meine Lieblingsfrisur.
Es ist viel zu früh und das war das Schnellste, was heute Morgen ging.
Das war immer sehr, sehr lustig, wenn Männer ihre Frauen verrückt haben, weil sie diese Frisur hatten und ich immer sagen konnte, ist meine Lieblingsfrisur. Also das war sehr, sehr cool. Und Danny Piele, den wir gleich fragen können, er ist nämlich ein ausgesprochener Frisurenexperte und der Star dieses Podcastes. Morgen, Danny. Was sagst du zum Knödel auf dem Kopf?
Finde ich auch gut.
Mega, oder?
Würde ich am liebsten mit meinen Kindern auch permanent machen, die wollen das aber noch nicht.
Ja.
Dann lieber die Haare irgendwie offen tragen. Ich finde,
das geht halt am schnellsten.
Ich habe damit noch Probleme, den morgens zu machen.
Und für alle die sich anschicken, vielleicht auch mal videomäßig zu arbeiten oder vor einer Kamera oder ins Mikrofon Dinge zu sagen. Ich habe eben gerade euch mal demonstriert, wie der Fehler ist. Wenn man nämlich im Kopf hat, viele Informationen unterzubringen, neigt man dazu, schnell zu reden. Das habe ich eben gerade gemacht. Es hat relativ gut funktioniert. Ich hoffe, es ist verständlich. Hätte ich nämlich all diese vielen Informationen langsam vorgetragen, wäre der Podcast schon wieder um.
Ja, oder hättest du sie einfach aufgeschrieben, ja.
Und in die Kamera halten, ja, zum Durchlesen? Ja. Das ist ein sehr kluger Vorschlag, mein Spitzenstürmer. So, Simone, schönen Dank, dass du hier bist. Ich habe wahrgenommen, dass du kurz gezuckt hast an irgendeiner Stelle, wo ich was gesagt habe. War ein Fehler dabei?
Ja, du hast gesagt, angestellt bei Bersel. Ich bin auf ehrenamtlicher Basis tätig. Das ist ganz wichtig.
Das war komplett mit Absicht.
Ich glaube auch.
Nee, das ist eine dieser Sachen.
Ich sehe schon wieder das Telefon klingeln.
Nee, das ist eine dieser Sachen, wo ich, meine Grundhaltung, wir reden hier über einen Amateurfußball. Und wenn einer angestellt sagt, dann versteht es schon selbst, wie das so gemeint ist. Seit ich aber diesen Typen mit diesem, ich meine Damen und Herren, der trägt ein Trikot mit Goldbestickung, ja. Wenn ich diesen Typen, seit ich den kenne, weiß ich, dass irgendwas, dass das missverstanden muss. Danke, dass du mich verbessert.
Ich sehe schon die These wieder in der Volksstimme, in einer Harzer Ausgabe. TSV Bersel beschäftigt Videoanalystin in Vollzeit.
Ja. Genau, also ich kann ja mal sagen, wie das passiert ist. Ich war tatsächlich,
Ganz wichtig. Simone ist eine Kollegin von mir, die hat nämlich auch beim Radio in Hessen gearbeitet, sowohl in Nachrichtenredaktion, hat Sport kommentiert etc. Deshalb wollte ich jetzt eigentlich fragen, womit möchtest du eigentlich anfangen, weil ich würde es dir überlassen.
Wir können mit meiner Radio-Vergangenheit anfangen, wenn du gern magst.
Nee, ich werde von den ganzen Themen, ja, ob du gleich mit Bersel einsteigen willst, ob du das, das ist jetzt gerade übrigens, sowas nennt man Redaktionssitzung, Danny.
Ja.
Gemeinhin macht man das, bevor der Podcast stattfindet, aber da wir ja heute um 4 Uhr morgens aufzeichnen.
Lass uns mit Bersel starten.
Das brennt ja unter Nägeln, oder? Okay, wie bist du zu Bersel gelangt?
Total spannende Situation. Ich war beim Rückkehrertag, als ich wieder hergezogen bin und habe dort den jetzigen sportlichen Leiter kennengelernt.
Rückkehrertag ist was?
Das ist so eine Jobmesse für Leute, die nach Sachsen-Anhalt zurückkehren. Und so, da habe ich dann geschaut, ob es was Spannendes gibt, ob es interessante Firmen gibt. Gab tatsächlich keine, aber den spannenden Kontakt zum jetzigen sportlichen Leiter und wir sind in Kontakt geblieben, haben uns dort direkt über Fußball ausgetauscht und Training und hat auch gefragt, ob ich eine Lizenz habe und Co. Und irgendwann kam er dann an und meinte, hey, hast du nicht Bock auf Bersel? Komm, wir fahren da mal gemeinsam hin, hören uns das an. Und das hat gematcht.
Wenn du bis Regionalliga Frauen trainiert hast, dann müsstest du eine B-Lizenz haben?
Ja. Ja, die habe ich auch tatsächlich in Sachsen-Anhalt gemacht.
Sehr gut, du hast viel gelernt, Stefan, schön.
Alles, was ich bin, bin ich nur durch dich, denke ich.
Schweigen, schweigen. Wir dürfen das nicht machen vor den Gästen.
Nochmal, vor den Gästen möchtest du es nicht machen.
Das ist unangenehm.
Okay, also, aber ich meine, Simone kennt ja unser Podcast, also weiß sie, aus wessen Richtung das eigentlich hätte kommen müssen. Okay, B-Lizenz, dann bist du zu Bersel gegangen, hast du da dir auch schon fein zum Spielen gesucht? Hier in der Region?
Zum Selbstspielen, das hat sich tatsächlich so ein bisschen überschnitten. Ich war zuerst bei Bersel tatsächlich auch ein bisschen aktiver als Co-Trainerin an der Seitenlinie. Aber so mein Steckenpferd ist so ein bisschen Taktik, Videoanalyse. Bei jedem Verein, bei dem ich vorher war, gab es Videoanalyse tatsächlich auch dann irgendwann mal. Ich habe auch mal in Frankfurter Raum eine Kreisoberliga trainiert. Die haben sich auch Videos angeschaut, weil ich finde, es hilft halt, sich selbst zu sehen, was man selbst auf dem Fußballplatz gemacht hat, wie die Situation war, wie man die vielleicht besser lösen kann. Als Trainer ist es nice, weil man sich halt Trainingsinhalte raussuchen kann. Ja, man kann daraus Übungen kreieren und auf jeden Fall bin ich dann zwischenzeitlich krankheitsbedingt ein bisschen ausgefallen bei Bersel und wir haben überlegt, okay, was geht, was ist machbar für mich? Und dann habe ich gesagt, hey, das Video-Thema, da mache ich einen Haken hinten dran und bin da. Und einmal die Woche im Training werden dann halt Szenen gezeigt, drüber gesprochen, was man anders lösen kann, um halt einfach besser zu werden.
Kreisoberliga Hessen, ist das mit einer Liga hier in Sachsen-Anhalt vergleichbar? Aus dem Hut?
Im Frauenfußball.
Du hast, ach so, das war
im Frauenfußball. Ja, das war im Frauenfußball tatsächlich. Okay. Das war die allerletzte Station, bevor es hierher ging.
Jetzt habe ich auch,
dazu habe ich jetzt mal eine Frage.
Ja. Gerne.
Wie sieht denn die Struktur in Hessen aus, wenn du sagst, es gibt im Frauenbereich dort eine Kreisoberliga Großfeld, richtig?
Genau, und es gibt auch noch eine Kreisklasse darunter. Also
im Großfeldbereich.
Ja, im Großfeldbereich. Krass. Also wir sind, glaube ich, bei einem Sechser-Großfeld-Ligensystem bis hoch in die Hessenliga, was hier die Verbandsliga ist. Mhm. Und natürlich sind die Strukturen dort deutlich größer. Und wenn man das vergleicht, ist, ich habe immer gesagt, die Kreisoberliga-Mannschaft, die ich da zum Schluss hatte, weil mir dann irgendwann die Klasse egal war, die ich trainiere, die würde halt jetzt tatsächlich hier eine Landesligamannschaft zerlegen.
Da stellt sich mir jetzt die spannende Frage, ich muss das googeln, ich hatte es aber eigentlich so auch im Kopf, Hessen ist flächenmäßig nicht wesentlich größer als Sachsen-Anhalt.
Ja klar, aber wir haben das Ballungszentrum Rhein-Main-Gebiet.
Liegt daran, dass... Okay, und sind da auch die Mannschaften geballt drin, dass du wirklich sagst, du hast in diesem Zentrum rum Frankfurt am Main 80% der Mannschaften und den Rest in der Fläche?
Wir haben eigentlich 90% im Rhein-Main-Gebiet. Dazu gehört ja noch Hanau, Wiesbaden, ja. Frankfurt, das ist mit dem Auto alles 30 Minuten voneinander entfernt. Dann gibt es im Kasseler Raum noch viel Frauenfußball. Der ländliche Bereich, der schwächelt ein bisschen, ist halt tatsächlich wie hier ja auch. Und das ist halt auch der Grund, warum es dort stärker ist.
Ja, nur, dass die Ballungszentren bei uns halt maximal 3 oder 4 Mannschaften haben. Ja.
Das ist der Vorteil. Ja. Du hast da halt, kannst ja zu 100 Mannschaften
in der Stunde fahren. Ins Verhältnis setzen, beide steht in Sachsen-Anhalt, beide Ballungszentren haben 220 bis 250.000 Einwohner und in Frankfurt ist ein Millionenbereich.
Ja, nicht ganz. Ich glaube, tagsüber, wenn die Leute zum Arbeiten hinfahren, über 1 Million.
1,2 und danach. Ja. Ich finde die Reels halt immer geil auf den Social Media Plattformen. Siehst du irgendein Reel und irgendein.
Ich denke mir das immer in Bildern, wenn man mit dem Flugzeug dort mal landet oder sowas. Wenn man dann merkt, ja, beim Landeanflug erzähle ich, ist eine Macke von mir. Ich werde es gerade schon wieder emotional und dann kannst du mich wieder viel verarschen. Und dann zähle ich immer die Fußballplätze und freue mich immer auch. Guck mal, der sieht gut aus.
Mega viele.
Geile Anlage. Dort keine, dort, naja, hier müsste man den Plattenort entlassen werden.
Ich finde, das ist in Berlin krasser.
Nee, na klar, es geht um viele Städte und ich nehme jetzt wahr, dass du dann halt da im Ballungsraum da rein, mein Gebiet, da wirst du wahrscheinlich auch viele Fußballplätze sehen irgendwie, die man wahrscheinlich in Spuckweite hat teilweise und das hast du halt hier in der Region nicht und deshalb haben wir hier dieses Organisationsproblem mit den Frauenligen, um das attraktiv für die auch zu gestalten und für die Vereine bezahlbar beziehungsweise organisatorisch machbar und das ist ja ein Thema, wo wir auch noch hinkommen. Jetzt sind wir erstmal bei Bersel. Anschlussfrage, die mir vorhin schon eingefallen ist, wenn du sagst, du hast als letztes dann auch Frauen-Videotraining gemacht, dann bist du zu Bersel. Gibt es einen Unterschied zwischen Frauen und Männern in deiner Wahrnehmung, wie die das wahrnehmen und annehmen?
Männer schauen sich gerne, glaube ich, die besseren Szenen an, die guten und reagieren beim Video tatsächlich ein bisschen mehr auf Kritik. Bei Frauen war das Thema tatsächlich immer so, oh okay, habe ich verstanden. Das in der Videoanalyse ist ja nicht dafür da, jemanden irgendwie schlecht zu machen. Es geht immer darum, Situationen zu bewerten und dann auch Sachen zu zeigen, die positiv waren. Es geht ja nicht darum, ich suche ja keine Sachen raus, die schlecht waren. Ihr habt über das Tor von Gerle gesprochen. Das war hervorragend vorbereitet. Und das habe ich natürlich in der letzten Videoanalyse auch gezeigt, weil es halt mit One-Touch-Football... Also
für alle, die sich nicht auskennen, Harzer Legende, 48 und hat im letzten Spiel eingewechselt bei einem 9:1, glaube ich, noch ein Tor gemacht.
Also ohne
das richtig gemerkt?
Ja. 11-0.
11-0. Ja. Also ohne Gerle jetzt zu nahe zu treten, aber das Tor musste wahrscheinlich auch perfekt vorbereitet sein oder ein Standard, weil Gerle 48 auch jetzt körperlich auch schon etwas in die Jahre gekommen.
Zieh den doch jetzt nicht in dein Spiel also mit rein.
Ich würde behaupten, er hat die Situation erkannt und ist perfekt am Langpfosten eingelaufen. Also ich habe mir nach eurer Diskussion nochmal die Szene genau angeschaut, wie sein Laufweg war, und er ist zum Ball gegangen und hat tatsächlich noch einen Gegner bei sich gehabt.
War der Weg zum Langpfosten der kürzeste?
Ja.
Thema beendet.
Aber es waren 20 Meter. Also es war jetzt nicht, irgendwie 5 Meter oder so.
Weißt du, was ich witzig finde? Als ich gefragt habe, ob Frauen und Männer unterschiedlich auf Videoanalyse reagieren, bist du sofort davon ausgegangen, dass es da um Kritik gehen könnte und so weiter. Das habe ich gar nicht formuliert und gefragt, das fand ich witzig.
Ja, also als ich damit angefangen habe, wirklich sehr, sehr früh, fanden das immer alle sehr, sehr klasse und toll. Also egal, ob Frauen oder Männer. Aber ich denke, der Umgang ist, je nachdem, wenn ich Cheftrainer bin und sowas zeige, dann kann man nochmal spezifischer darauf eingehen. Und so sprechen wir uns halt ab und wir sehen, okay, woran gibt es was zu arbeiten. Aber eigentlich die Reaktion, ja, natürlich ist es schwierig, mal keine geilen Szenen zu zeigen oder mal zu appellieren, ey, sorry, aber hinter dir sind alle frei, warum rennst du geradeaus mit dem Ball durch 5 Leute durch?
Ja, aber die hier diese ganzen Floskeln, Niederlagen machen dich stärker und so weiter, die sind ja wahr.
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich die Mischung entscheidend. Ich habe da immer so ein Drittel, zwei Drittel so immer im Kopf gehabt. Ein Drittel gute Szenen, zwei Drittel Optimierungsszenen gewesen, wo man jetzt sagt, okay, wie verhalten wir uns da? Also gesamtheitlich oder als Abwehrkette oder als einzelner Spieler. Daraus wirst du ja besser, du wirst ja nicht besser, weil du dich in der Szene gut bewegt hast, was du eh schon instinktiv gemacht hast. Und ich bleib dabei, bis zur 6. Liga in Sachsen-Anhalt, das Verbandsliga, ist viel Instinkt, sehr viel Instinkt, wie man sich bewegt. Und den hat man oder den hat man nicht. Thomas Müller hat davon unglaublich viel gehabt. Ja,
der Raumdeuter.
Ich glaube, wenn du dem erzählt hättest in zwei Drittel oder mit zwei Drittel Information, du musst dich bitte defensiv so und so verhalten und permanent, ich glaube, dann hättest du dem irgendwie wahrscheinlich auch die Lust genommen. Ja. So,
das ist ja jetzt eine Spekulation, was sagst du dazu als Videoanalyst?
Ja, also wenn ich, glaube ich, die ganze Zeit nur Szenen von einem Abwehrspieler zeige, der sich falsch verhält, dann hat er natürlich keinen Bock mehr. Ja, aber wenn ich ihm eine zeige, wo ich sage, okay, da hättest du halt aufrücken müssen in der Situation, damit der Gegner halt sich nicht aufdrehen kann, ne, bei der Ballannahme, dich da dran stehen, dann ist das okay. Aber wenn ich noch 5 Szenen davon zeige, ist es uncool. Wenn ich aber jemanden sehe, der ständig Folgefehler macht, dann zeige ich ihm das hinterher, nicht vor der kompletten Mannschaft, weil das macht halt dann auch Sinn, im gemeinsamen Gespräch, wenn ich sehe, jemand hebt ständig das Abseits auf, habe ich auch gemacht, dann habe ich mir nach der Videoanalyse noch jemand zur Seite genommen und gezeigt, okay, hier, der Innenverteidiger ist die Orientierung, und beim nächsten Mal wird halt drauf geachtet und es passiert dann nicht mehr.
Die Art und Weise, wie Simone formuliert, ist mega. Wir müssen aufpassen, musst immer zwischengrätschen, weil sonst wird das hier so ein Dialog, der 100 Jahre dauert. Weil die Frage 1 ist...
Eher ein Monolog, weil sie mehr erinnert hat als du.
Ja, das ist ja auch gut. Weil die Frage, so ist jetzt die Sendung mit Gästen, so gedacht. Ja. Was glaubst du, wie viele fußballguckende Menschen wissen, mit der Formulierung aufgedreht anzufangen?
Oh, gar nichts, glaube ich. Ich habe ganz oft Sprachbarrieren gehabt, besonders hier bei meinem ersten Herrenverein. tatsächlich, dass man ein bisschen Vokabeln lernen muss, um gemeinsame Fußballsprache zu sprechen, aber aufdrehen ist, wenn ich mit dem Rücken zum gegnerischen Tor Ball in den Fuß bekomme und nicht dann Richtung des gegnerischen Tors aufdrehen will, und da sollte der Abwehrspieler halt anständig dahinter stehen.
Ja, du kannst ruhig sagen, dass du jetzt bei Bubble ein Abo für Japanisch hast.
Wir haben tatsächlich aktuell 2 Japaner in der Mannschaft, und es ist...
Deshalb hat Danny es formuliert.
Wir unterhalten uns auf Englisch. Die Jungs lernen aber Deutsch. Die haben einmal die Woche Deutschkurs vorm Training, ja, was sehr gut angenommen wird und es wird die Verständigung wird immer besser. Aber für mich ist es natürlich dann auch spannend, hier und da mal das einige Wort, ein Wort Portugiesisch oder Japanisch zu lernen.
Ja klar. Mich würde noch so der Alltag interessieren. Also du bist ja Videoanalystin. Ich gehe von aus, ihr habt 2, maximal 3-mal Training.
Ja.
Zweimal Training für Landesklasse, trotzdem relativ professionelle Strukturen. Wie baut ihr die Videoanalyse ein? Trefft ihr euch vorm Training? Macht ihr das 20 Minuten während des Trainings? Macht ihr es in Gruppen? Macht ihr es als Gesamtmannschaft?
Wir machen das hauptsächlich nach dem Training, nach dem ersten Training in der Woche. Eigentlich liegt es an mir, weil meine Arbeitszeiten etwas länger sind und die Trainingszeiten hier in Sachsen-Anhalt zu früh. Dass wir das nach dem ersten Mannschaftstraining machen, dass ich ankomme und dann wir das gesamt in der Mannschaft besprechen. Okay. Das Video gibt es für die Spieler vorher. Ja, du kennst das ja, dieses VEO-System hat da diese lustigen Punkte. Da kann man sich auch schon meine Kommentare anschauen, die drinstehen zur Videoanalyse. Und die Szenen, die sind auch markiert, meistens mit einem kleinen VA im Kommentar vorne dran. Dass die Spieler, die sehen das vorher. Also ich sehe an den Zugriffszahlen, wie viele sich das anschauen und dann besprechen wir es in der Mannschaft.
Das ist krass professionell. So läuft das tatsächlich auch in Barlehm, dass die Trainer nach dem Spiel das bearbeiten, den Spielern zur Verfügung stellen. Jeder Spieler hat einen Zugang, kann sich das ganze Spiel angucken, seine Szenen und da jetzt schon ranschreiben, Gutverhalten, Schlechtverhalten etc.
Krass. Die Frage ist, fragt der Trainer von Bersel ab nach den Zugriffszahlen oder gibt es da einen gewissen Datenschutz?
Nein, er hat noch nie gefragt.
Weil das ist ja interessant, weil es wäre interessant, was über die Haltung der Spieler zum Training und zum Trainingsangebot zu
sagen. Dann kann ich dir sagen, ich würde meine Hand für uns verlegen, dass jeder Spieler, der einen Zugang hat, sich mindestens einmal seine Szenen anguckt. Fußballer, 80% Narzissten eingebildet und so weiter.
Ja, ein schöner Satz für deine Beliebtheit.
Sehen sich gerne selber, gucken sich in der Regel dann aber, da ist die 80-20-Regel, die gucken sich dann nicht an ein Gegentor, wie sie sich verhalten haben, sondern erstmal die positiven Aktionen, wie geil die Flanke war, der Freistoß oder die Ecke. Aber die Zugriffszahlen sind schon gut. Also die gucken sich das an und wenn es halt gut läuft, dann posten sie auch mal eine geile Parade und so weiter. Das siehst du tatsächlich.
Genau, die teilen das auch.
Ja, und dieses System ist halt genial und da will ich nochmal Werbung für machen. VEO ist ja Partner vom Fußballverband Sachsen-Anhalt. Auch schon bevor wir mit VEO zusammengearbeitet haben, hatte ich damit Kontakt und das ist wirklich für mich das beste System, was aktuell auf dem Markt ist.
Gibt es gerade Angebote? Also immer vielleicht
Angebote? Also immer. Also für alle Vereine aus Sachsen-Anhalt gibt es einen 200-Euro-Rabatt. Könnt ihr auf unserer Seite fsa-online.de nachsehen. Genau, und da kann man einfach nur für werben. Also für mich ist das System Nonplusultra, was in meinen Augen da auch Sport total. Kennst du das noch, was in Sachsen-Anhalt aktiv war?
Nee, das kenne ich tatsächlich nicht.
Okay, da war auch ein Filmanbieter oder ein Streamingdienst, aber VEO, die
Filmanbieter. Ja. Alle Fußballer haben es gerne genutzt.
So eine Videothek.
Terminator 12, auch wahnsinnig.
Das System ist halt einfach krass mit der KI. Einziger Haken, was mich halt wirklich immer noch stört, ist die Ladezeiten danach. Also angenommen, du bist jetzt so ein akribischer Trainer und willst vielleicht in der Halbzeit irgendwie noch was machen, dann hast du keinen Live-Datenzugriff auf das Aufgenommene.
Das stimmt tatsächlich. Also das ist der einzige Haken. Man muss das Ding halt wieder mit dem WLAN verbinden und dann lädt es hoch. Es dauert, je nachdem. Wir haben auch schon das Thema gehabt, dass die Geräte tatsächlich dann den Geist aufgegeben haben während des Spiels, also sich aufgehängt haben.
Sind wir noch in dem Werbeblock für VEO?
Passiert halt gerne noch. Aber ja, also so Live-Daten wären halt wirklich
aber
perfekt.
Aber da arbeiten sie tatsächlich dran, weil das wirklich was ist. Dieses
Struktur sicher gehen lassen, ob wir was abfangen müssen oder nicht.
Nein, um Gottes Willen. Ich stehe da mit Ben auch, die kommen ja aus Dänemark im Austausch eben. Auch der kommt, glaube ich, auch aus Hessen. Der hat in Hessen Oberliga gespielt und ist dann von Hessen nach Dänemark ausgewandert und arbeitet jetzt für VEO. Ganz lustig. Auf jeden Fall arbeiten die da tatsächlich dran, weil die Feedbacks von den Mannschaften natürlich elementar sind, um sich zu verbessern.
Mhm.
Ja, okay, Haken dran. Das heißt, du guckst ja nach dem Spiel dann die Szenen an und schneidest dann auch was zurecht oder nimmst du einfach das, was du da bekommst?
Nein, ich schneide das zurecht. Also ich schaue mir das komplette Spiel nochmal an. Ich bin tatsächlich nicht bei 100% der Spielen auf dem Platz, weil wir mit den Frauen manchmal gleichzeitig spielen. Ja. Ich schaue mir das komplette Spiel an und schneide auch schwerpunktmäßig Sachen raus, die wir besprochen haben in den Videoanalysen davor, um zu schauen, okay, hat sich das Verhalten geändert oder nicht.
Hast du dann extra Meetings noch mit dem Trainer zusammen und so?
Nein, tatsächlich nicht. Ich glaube, das wird den Rahmen sprengen für die
Klasse. Weil es ist so viel, steckt so viel drin von dem, was ihr macht und was du jetzt auch gesagt hast und so, wo ich, wenn ich Trainer wäre, immer eine Rückkopplung haben wollen würde, zumindest für einen Bereich. Also, weil das ja auch wirklich so viel über die Fußballer sagt, mit denen man da arbeitet.
Ja, wir sprechen auf dem Platz, aber keine expliziten Meetings oder sowas. Also ich bin auch so pünktlich da, dass man sich halt austauschen kann, wir schreiben auch, man kommuniziert ja heute nicht nur, ja. Nicht nur in Person, sondern auch dann am Handy oder so, und dann tauscht man sich schon über Sachen, Szenen oder das komplette Spiel aus.
Aber wie ist jetzt zum Beispiel die Rückkopplung? Jetzt siehst du zum Beispiel, spielt ihr eine Viererkette oder eine Dreierkette?
Kommt drauf an, tatsächlich. Wir haben beides gespielt.
Variabel. Wahnsinn. Ja. Also angenommen, ich spiele eine Viererkette.
Wieso wusste ich, dass du das jetzt so sagst?
Kommt ein langer Ball, beide Innenverteidiger geht raus, dahinter wird kein Dreieck gebildet. Klassiker in der Landesklasse, ja. Landesliga, Verbandsliga, passiert, glaube ich, in jeder Liga im Amateurbereich. So, jetzt passiert das 3-4 Mal, unabhängig von welcher Person, ob linker IV, rechter IV rausgeht, das Dreieck dahinter wird nicht gebildet.
Ja.
Da wäre daraus die Schlussfolgerung, dass euer Trainer ja das benötigen würde, um daraus Trainingsübungen abgestumpft zu machen. Also
genau.
Eine abgestumpfte Trainingsübung, Ersatztorhüter, schlag mal einen Ball und Innenverteidiger rück raus und bildet dahinter ein Dreieck, aber findet sowas denn auch statt? Oder also dass du quasi dafür dem Trainer eine Empfehlung gibst, was danach trainiert werden soll, oder macht er das selber?
Wir haben das tatsächlich, das Thema angesprochen, als wir in der Dreierkette gespielt haben. Es ist danach nicht mehr aufgetaucht, aber wenn mir irgendwas auffällt, dann besprechen wir das natürlich, und auch der Trainer hat Zugriff auf die Szenen, er schaut sich alles an, also okay. Er sagt dann auch, ey, guck mal, Minute 18, Minute 20, die Situation.
Okay. Ist denn das, hast du einen Überblick darüber, wie das verbreitet ist in Sachsen-Anhalt, bis in welche Liga, welche Mannschaften so eine Art von Arbeit haben?
Na, ich glaube, dieses Thema an sich, Aufzeichnung und generell Film und Streaming, das nimmt gerade extrem zu. Wir haben Anfragen aus der Kreisliga oder Kreisoberliga. Dann geht es hin bis in der Verbandsliga, würde ich sagen, haben wir eine 60-70% Quote an WO-Kameras. Das siehst du, mittlerweile stehen da sogar schon 2 pro Spiel, weil die Heim- und die Gastmannschaft filmt. Das ist gut. Ich glaube, diese Arbeit an sich, was Simone jetzt macht, das hast du so kaum.
Ist das Bestandteil von den Lizenzlehrgängen?
Tatsächlich ja. Also mein Lizenzlehrgang ist mittlerweile auch schon 9 Jahre her. Aber es war Bestandteil. Damals habe ich noch eine GoPro an den Zaun gehängt und geschaut, dass das ganze Spielfeld drauf ist. Aber es ist tatsächlich Bestandteil gewesen.
Ja, also die filmen ja auch tatsächlich auch in der B-Lizenz, denn vor Ort habe ich gesehen, die Firmen müssen danach dann selber die Sequenzen nehmen und auswerten, besprechen und eine Videoanalyse vortragen, oder?
Bei mir war das noch nicht der Fall.
Ich glaube,
wir haben Sequenzen aus Profispielen gekriegt.
Und es gibt meiner Meinung nach sogar Fortbildungen zum Thema Videoanalyse.
Und das ist das, was ich halt gerade sagen wollte, weil das, was du in der Lizenz gelernt hast, hat sich ja wahrscheinlich durch deine Arbeit, durch deine eigenen Erfahrungen extrem weiterentwickelt, oder?
Ja, tatsächlich. Also die Lizenz hat mir super geholfen, um auch dieses Thema Videoanalyse dann mitzunehmen, so kleine Tipps zu bekommen. Damals gab es dann so Apps fürs Handy, dass man dort geklickt hat, ob ein Tor gewesen ist, ob eine Ecke gewesen ist. Und dann hat man sich halt die Programme besorgt, und um das zu schneiden. Da war es genauso wie jetzt. Man schaut sich halt alles an, schneidet das. Und die Lizenz hat den Grundstein dafür gelegt, besonders auch das Erkennen von Situationen. Wir haben dort Profispiele analysiert, immer morgens in der Lizenz gab es eine Situation, dann haben wir Offensive, Defensive analysiert, also theoretisch dann Taktik der Mannschaftsteile, und das hilft halt extrem.
Profispieler benutzt, weil wenn sie Amateurfußballspiele genommen hätte irgendwann sie ungenügende, verwirrende Daten. Bitte neue Eingabe.
Warum läuft der da so an?
Und er macht das ist kein Fußballspiel, das ist ein Ameisenhaufen. Was mich interessiert, wie trennst du das im Kopf? Weil du hast vorhin was Spannendes gesagt. Du hast gesagt, bei einem Teil der Spielen, wenn die Jungs spielen in Bersel, dass du dann mit deiner Frauenmannschaft unterwegs bist und da auch spielst und so weiter. Nur habe ich dich wahrgenommen in den vorbereitenden Telefonaten und auch wie du jetzt hier so schon mit uns sprichst, dass du wahrscheinlich eine sehr akribische Arbeiterin bist, ja. Und ich stelle mir jetzt gerade vor, du hast eine gute Vorbereitung gemacht und möchtest natürlich auch wissen oder das gut umgesetzt wissen und so, ja. Und dann stelle ich mir vor, du bist auf dem Weg zu einem Frauenspiel. Denkst du dann noch daran, oh, Hauptsache XY denkt jetzt daran und hat seinen Punkt wirklich zweimal angeklickt und das gesehen und macht das besser, oder schaltest du da ab? Weil du musst dich ja auch auf dein Spiel konzentrieren.
Da schalte ich tatsächlich ab.
Okay.
Also wenn ich für Bersel unterwegs bin, 100% Bersel, und wenn ich dann vorm Spieltag bei den Frauen stehe, dann konzentriere ich mich darauf, weil das ist so ein bisschen mein Ausgleich tatsächlich zu allem, was ich beruflich mache, und da will ich mich dann auch noch austoben im Training, beim Spiel auf dem Platz.
Ich habe vorhin so ein bisschen flapsig gesagt, 300 Jahre Karriere, so wie es klingt anhand deiner Biografie, wie alt bist du denn eigentlich wirklich?
Ich bin 39.
Okay. Also bei den Frauen hast du noch wie viele gute Jahre?
Ich möchte noch eine Saison spielen, bis eine 4 vorsteht. Ich hatte gestern eine tolle junge Torfrau im Training und ich spreche sie hiermit direkt an, dass sie auf jeden Fall zu uns kommt. Ich habe früher auch Torhüter trainiert, das heißt, ich bringe ihr alles bei und dann kann ich mich so langsam zur Ruhe setzen oder vielleicht nochmal irgendwo auf einer Sechserposition oder so. Wenn kein Auswechselspieler da ist.
Bis der Videoanalyst kommt.
Ausruhen.
Das war mal kurz ein Bashing für alle Sechser. Ruhe ich mich noch um 2-3 Jahre.
Aber da gibt es ja auch Sonnewecke und Sonnewecke, ja.
Ja. Defensive Sechserposition, ja.
Die ruhen sich nicht aus.
Die tiefe Sechs.
Die defensive.
Nur im Spielaufbau aktiv.
Die defensiven Sechser sind dafür verantwortlich, dass sich die Offensive ausruhen kann.
Bisschen zwischen die Kette schießen, Spielaufbau.
Ja.
Schön. Videoanalyst. Guck mal, der eine Punkt hat sich seit 2 Minuten nicht bewegt.
Okay, das war Werbung auch für
Sechser.
Nee.
Hey, du bist auch lauffaul, werde Sechser.
Ich muss sofort an Marvin denken.
Oh, Potti, er meint das nicht so. Ihr wisst, für die Pointe macht Danny alles. Ich will ihn dann vom
Nein, Spaß beiseite. Okay, lass uns das Thema Bärsel schließen. Nein, noch nicht?
Wie nimmst du? Nee.
Okay.
Wir können nicht über Bärsel reden, ohne die Nuance zu besprechen mit jemandem, der direkt beteiligt ist, weil das war ja auch Bestandteil deiner Mail, dass du...
Eine Nuance ist ja etwas, was positiv rauskommt, oder?
Diesen Dialog, genau.
Bin ich gespannt jetzt.
Diesen Dialog auch zu führen, halt um Aufklärung zu leisten und die Arbeit mit einzubeziehen und sowas. Das hast du ja auch mit reingeschrieben.
Genau, ihr ruft ja tatsächlich ständig auf, im Harzkreis mal einen Dialog stattfinden zu lassen mit mehreren Vereinen, Vereinsvertretern. Und ich habe dann immer gesagt, es ist halt sinnvoller, miteinander zu sprechen als übereinander. Und das war halt so der Anstoßpunkt. Ich habe gesagt, bei so einem Dialog wäre ich gern dabei, so ein bisschen als weibliche Stimme des Herrenfußballs, weil meine Sicht da auch... anders drauf ist, als ist jemand, der schon lange da ist.
Die Formulierung so ein bisschen als weibliche Stimme, da merkt man wieder, wie 2000 Jahre Patriarchat, wie so ein Dampf haben wir schon runtergekommen sind und auch deine Formulierung weiche Schlösser haben, weil ist ja Quatsch, wieso sollen Frauenstimmen so ein bisschen dabei sein? Ihr völlig gleichberechtigt, ja. 50-50 laut und komplett angemessen. Unser Grund, warum wir immer zu diesem Dialog auffordern, ist ja, dass wir so Vibrationen wahrnehmen. Wenn Danny sagt, Bärsel findet eigentlich geil, wenn da wirklich jemand eine Idee hat und so ein Projekt hat, dann schreiben uns Leute, ob der noch alle Latten am Zaun hat, weil Bärsel im Harz den ganzen Fußball, das ist jetzt extra überzogen ausgedrückt, kaputt macht und hier werden Leute abgeworben und dann wurde ja sogar, hat so eine flapsige Bemerkung eines Handballkumpels, ich weiß nicht, ob du dich an die Show erinnerst, der irgendwas vom Jugendbereich erzählt hat, wo ich nur gesagt habe, sowas wird da besprochen, wir müssen jetzt wirklich mal den Dialog machen, hat dann gleich wieder andere Leute dazu veranlasst, sie anzurufen und so weiter. Ist das wirklich so intensiv im Harz? Nimmst du das denn selber so wahr?
Ich selbst nehme es tatsächlich nicht so wahr.
Okay.
Im Bärsel stand man halt vor der Entscheidung, entweder wir schließen zu und das war's mit Fußball oder wir haben jemanden aus dem Ort, der sagt, hey cool, ich investiere da meine Zeit rein und viel Energie. Und das ist ja das Problem, vor dem viele Mannschaften auf dem Land in den Dörfern stehen, dass man da an Sportplätzen vorbeifährt, die brach liegen. Und wenn man da jemanden hat, der sagt, hey, ich gebe da Gas, ist das toll. Der Verein entwickelt sich, ist ja nicht nur Fußball, sondern auch Breitensport. Es gibt auch noch 1-2 andere Sportarten dort. Und ich sehe das tatsächlich so, dass klar am Anfang die ersten Jahre, in denen ich nicht dabei war, ist es natürlich so, dass da war Bärsel und da spielen sehr viele internationale Spieler. Mittlerweile ist der Kern hauptsächlich deutsch und die umliegenden Vereine profitieren davon. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Wir haben 2 Spieler nach Westerhausen abgegeben, wir haben Spieler nach Ilsenburg abgegeben und unsere Art und Weise, das aufzubauen, hilft ja dann auch dem Umfeld, auch wieder Spieler zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, ein Spieler ist jetzt in der Oberliga, spielt bei Wilhelmshaven. Also, ne, wenn man so draufschaut, kann man sagen, okay, so ein bisschen Sprungbrett auch nach weiter oben, wenn man tatsächlich als Spieler das Engagement dafür hat.
ist natürlich jetzt die Sicht einer Person, die da arbeitet, ehrenamtlich arbeitet, muss ich immer betonen, also als Videoanalystin, und du steckst ein bisschen drin im System und so, gibt natürlich tausend Anschlussfragen, die du wahrscheinlich jetzt auch nicht beantworten kannst, was zum Beispiel mit Nachwuchs ist, wenn ihr aufsteigt etc., der da nötig ist und so. Da gucken Leute auch kritisch drauf, Leute gucken immer auf Veränderungen kritisch, und wie du richtig formuliert hast, da sollte man drüber reden. Deshalb unsere Einladung: solltet ihr irgendwas, was Simone jetzt gesagt hat, anders sehen, solltet ihr dagegen Argumente haben, erstens mal projiziert bitte nicht Unmut oder Wut oder was auch immer auf Simone, weil, dass wir die eingeladen haben, hat was damit zu tun, dass sie Daniel und mir einfach eine freundliche Mail geschrieben hat und weil wir da spannende Dinge drin gesehen haben. Das habt ihr hoffentlich schon gemerkt, geht jetzt ja auch gleich weiter. Und das andere ist, weil wir den Dialog dann anstrengen wollen, wenn er denn nötig ist. Ihr könnt ja gucken, musste machen@fsa-online.de, zusammengeschrieben @fsa-online.de. Und dann schreibt ihr uns eure Gedanken und wir versuchen da den Dialog anzustrengen. In Bersel zu machen, was hältst du es für klug?
Also grundsätzlich halte ich es generell nicht für klug, diesen Dialog mit uns zu machen. Das bin ich ehrlich, weil...
Warum?
Es geht ja um einen Kreis, um einen Harzkreis, ein eigenständiger KV.
Wir sind ja nur die, genau. Die ins Gespräch bringen.
Wer sind wir, dass wir uns rausnehmen, diese Leute ins Gespräch zu bringen? Für mich erstmal entscheidend, was haben wir überhaupt für Probleme? Problem Nummer eins ist Wahrnehmung, die Bersel hat. Nach innen hast du gesagt, kommt jemand, der hat Bock, der hat Zeit. Was mir jetzt noch fehlt, ist dabei auch offen zu sagen, dass da auch finanzieller Aufwand hintersteckt. Das hat mir jetzt zum Beispiel auch bei deinen Aussagen gefehlt. Da muss man sich nicht vor verschließen. Die Menschen und die Leute, die da so akribisch arbeiten, die machen das klar aus intrinsischer Motivation, aber auch, weil da gewisse finanzielle Möglichkeiten da sind. Die Spieler, die auch dort aus dem Ausland kommen, die kriegen Arbeit, die kriegen vielleicht eine Wohnung gestellt, die kriegen einen Sprachkurs gestellt. Das macht ja keiner mit Luft. Also tatsächlich nicht mit Luft, sondern es kostet Geld. So, das ist für mich nach außen hin immer nochmal wichtig, dass das auch in meinen Augen dazugehört, sowas zu kommunizieren. Das passiert mir da ein Stück weit zu wenig, meine Wahrnehmung. Was aber nicht schlimm ist. Andersrum, was für mich gar nicht geht, dass andere Vereine mit dem Finger darauf zeigen und sagen, na, was machen die denn da mit ihrem Geld? Es gab im Harz Vereine, die haben sich eine Jugendmannschaft zusammengekauft, dass sie dann in der Oberliga spielen konnten, die dann wieder abgemeldet wurde. Dann gibt es einen anderen Verein im Harz, der auch permanent Spieler aus dem Hallenser Raum holt. Die kommen auch nicht in den Harz, weil der Brocken so hoch ist. Ja, dann hast du eine ganz andere Mannschaft, die hat dann auf einmal Brasilianer da. Also das ist so, was ich schon immer gesagt habe, da jede einzelne Mannschaft zeigt da mit dem Finger auf den anderen und gerade auf den, der es gerade aktiv macht und vor allem auf den, der es vielleicht gerade auch gut macht. Also in dem Fall Bersel. Und das muss man ja so sagen, das, was da passiert, das ist ja jetzt nichts Negatives, sondern es wird beäugt, weil es gut läuft. Wenn es jetzt gut läuft, steigen sie tatsächlich auf in die Landesliga. Bersel hat eine eigene Videoanalystin, Bersel hat einen guten Trainer von Westerhausen geholt. Die haben jetzt auch ein, zwei Spieler geholt, die richtig gut sind. Der eine Richtung Oberliga, Wilhelmshaven, glaube ich auch ein Japaner oder ein Asiater?
Nee, das war tatsächlich ein Kanadier.
Ein Kanadier sogar, okay. Ja. So, und da sage ich, naja, warum passiert denn sowas, dass man jemanden kritisch beäugt, weil es gut läuft, nicht weil es schlecht läuft? Wäre Bersel Kreis Oberliga oder Kreisklasse, würde es keinen interessieren, was sie machen. So, und ich finde, da hört bei jedem, der das so macht, eine gewisse Offenheit dazu. Ob der eine, der das vielleicht kritisch hinterfragt, aber auch der eine Verein, der vielleicht was gut macht, da auch offen zu kommunizieren. Und ich hatte ja auch mehrere Telefonate mit dem TSV Bersel. Na klar, wenn wir jetzt bleiben, was auf der Internetseite steht, das Thema Jugendspieler, ja, wenn ich natürlich auf einer Internetseite zu stehen habe, der Jugendspieler kriegt bei uns das, das, das und das. Das wird ja auch nicht bezahlt mit Bananen oder mit Äpfeln oder mit Kirschen, sondern da steckt halt Geld hinter. Und wenn ich das offen transportiere, dann ist es halt so, weil ich dem Kind was biete. Wenn mein Kind die Möglichkeit hat, sportlich irgendwo gute Rahmenbedingungen zu haben, dann überlege ich doch auch zweimal, was ich mache, weil ich das Beste für mich oder für mein Kind möchte. So.
Ich hab da das Beispiel, ich wurde auch, als ich angefangen habe, im Rhein-Main-Gebiet in einer Mannschaft zu spielen, wo hat Eintracht Frankfurt angerufen, hat gesagt, hey, hast du Bock? Und das Erste, was war, als ich kam, die haben mir eine Tasche Trikots hingestellt, ne? Also Klamotten, ja. Umsonst, was man sonst im Frauenfußball natürlich alles immer aus der eigenen Tasche bezahlen muss. Ne? Und wenn die Rahmenbedingungen passen oder dann vielleicht auch gesagt wird, okay, wir bilden Fahrgemeinschaften, die Eltern müssen sich nicht kümmern. Das ist natürlich ein Vorteil gegenüber anderen Vereinen, aber man muss das halt auch erst auf die Beine stellen und auch sagen, okay, wir tun das. Ja, das ist natürlich mit finanziellem Aufwand verbunden. Irgendjemand muss das Benzin zahlen, irgendjemand stellt das Auto, das ist ganz klar. Ich meine, ich muss jetzt auch tanken, weil ich mir das Auto von meiner Mom geliehen habe. Ja, also es ist halt einfach, alles was Aufwand ist, muss bezahlt werden. Wir haben aber auch im Verein unfassbar viele ehrenamtliche Vereinsmitglieder, die sich dann jedes Mal eine Ordnerweste anziehen, am Eingang sitzen und Eintritt nehmen, Ausschank machen, den Platz in Ordnung bringen, dass alles auch die, dass die Bedingungen passen. Und die bekommen nichts, ne? Die sind Vereinsmitglied von Herzen und die machen das für ihr Bersel, für ihren Verein.
Die bekommen nicht nichts, sondern die bekommen Identifikationspotenzial gestiftet, weil sich jemand da so engagiert. Also insofern, wenn die Mannschaft jetzt nicht qualitativ hochwertigen Fußball spielen würde oder im Gespräch wäre, würden die das wahrscheinlich nur halb so gern machen und für den Verein das zu machen, weil das der eigene Ort ist, nachvollziehbar. Ich würde dir nur noch kurz die Fragen, die du mir gestellt hast, beantworten. Wir sind, musste machen, der Amateurfußball-Podcast, der möchte der Nischen-Podcast werden, der erfolgreichste. Und wir haben ja gemerkt, wie das hier bei uns unterschiedlich eingedribbelt ist und warum sollten wir die Leute ins Gespräch bringen, weil da nämlich genau so eine Meinung, wie du gerade geäußert hast, mit einer Expertise und weil eine Gesprächsführung, wenn so viele Charaktere im Raum sind, wo es auch mal überkochen kann, halt einfach dann auch eingefangen werden müssen und das können, glaube ich, wir beide relativ gut und im Zweifelsfall nimmt dann jemand und projiziert dann seinen Unmut dann erstmal auch auf uns und dann ist das halt eine gute Angelegenheit. Deshalb war ja unsere Idee dahinter. Insofern, wir müssen das natürlich nicht machen, aber ich habe gedacht, dass es eine charmante Idee wäre, weil wenn wir uns um den Amateurfußball kümmern und wenn wir hier im Podcast das besprochen haben, kann man das auch mal nach außen tragen und das als Versuch würde ich es gerne mal machen. Ich hatte ganz kurz vergessen, dass du oder hatte ganz kurz Angst, dass du vergessen hast, wo wir hier sitzen.
Ja, mir ist noch wichtig, dass wir sind jetzt heute in der 98. Folge. Meiner Meinung nach.
Die 100. Folge.
Ja, aber du benutzt viele Sachen ja inflationär, habe ich ja schon mal gesagt.
Was denn?
Zum Beispiel, wir wollen der erfolgreichste Nischen-Podcast werden. Ist ja cool, wenn du ab der nächsten Folge einfach sagst, wir sind auf einem guten Weg dahin.
Das ist. Weiß ich noch nicht. Ich muss nochmal die Zahlen angucken. Ich will ja immer korrekt sein. Ich muss nochmal mit unserem Videoanalysten sprechen, wenn wir hier so fertig sind.
Ja, neben dem Social Media Berater, neben der Visagistin, neben keine Ahnung
was. Weil Simone wird ja eine Inside Story jetzt im Harzer Tageblatt veröffentlichen. Unglaubliche Zustände, Champagner und 36.000 Leute. Ist im Übrigen sehr lustig. Wie alle Gäste hat Simone sehr skeptisch auf unsere Eingangsumgebung hier geschaut und hat nicht so richtig im Kopf, ob sie jetzt reingeht oder nicht, weil es hier sehr urban aussieht, oder?
Du kannst ich bin tatsächlich Lost Place Fan und dachte so, cool, das muss ich mir merken zum Fotografieren. Und es sah so ein bisschen wie ein Lost Place von außen aus. Hey. Deshalb, es tut mir leid.
Aber geiles, liebe Fußballfans, ich bin Lost Place Fan und musste machen Fan und jetzt doppelt, weil dieser Podcast erfüllt alles.
Ja.
Okay, eine Sache möchte ich noch mit reinbringen zu Bersel und den können wir es wirklich zumachen.
Also ich bin übrigens froh, dass ich dran geblieben bin. Ja. Also den Monolog, den du jetzt hier gerade gehalten hast, den fand ich sensationell. Also wir können jetzt gleich unser 100-köpfiges Team rein.
Nein, was ich halt nicht verstehe, ich bin ja auch ein Fan so dieser Profi-Namen für Amateurfußballvereine. Und da ist ja gerade bei euch im Harz Bersel.
Profi-Namen?
Also von Profivereinen für Amateurfußballvereine. Und in Bersel wird auch Barcelona genannt.
Ach so, das meinst du. Wortspiel meinst du?
Ja. Boah, das war tatsächlich ein Wortspiel, was irgendwann aufkam, weil wir halt viele internationale Spieler hatten. Aber
ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat.
Keine Ahnung.
Also wenn, dann muss es ja jemand gewesen sein, der sich erstens nicht mit Barcelona auskennt und zweitens ja nicht mit euch. Hätte ich euch international Bersel genannt oder sowas, ja. So wie Inter Miami. Aber Barcelona ist ja ein maximales Kompliment.
Ja, es wird also intern aber auch, also intern ist es auch schon gefallen, aber dann eher so, um sich selbst auf die Schippe zu nehmen. Also
das finde ich klug.
Ja, was halt total Sinn macht. Ich weiß nicht, woher es kommt. Wir fanden es lustig, als wir das erste Mal gehört haben. Also es war jetzt Haken dran. Ich hätte jetzt mit der Frage nicht gerechnet, dass zu Barcelona.
Ich finde das halt genial.
Irgendwer hat es aufgebracht. Ich find's okay. Wie gesagt, intern ist es halt mal einfach nur so ein Gag, den wir bringen, aber eher um es halt nicht zu ernst zu nehmen.
Also mir wäre jetzt was anderes eingefallen, so wie FC Tokio Bersel oder Al-Nassr Bersel oder Inter Bersel, sowas ja. Also die Klassiker.
Ja, aber das ist
Barcelona ist ja mega kompliziert.
Ja, aber das ist doch aber das ist doch auch, da dürfen wir nicht auf das aufspringen, womit gerade Menschen in der Medienbranche Geld verdienen, weil du erfindest sowas einmal und dann wird's inflationär benutzt und dann steht es da riesengroß, einfach dass die Leute drauf gucken und sich irgendwie provoziert fühlen. sowas ist einmal lustig. Für mich ist das immer, ist das so Kabinentalk-Witz. Also, weißt du, wenn.
Ich finde das riesen Anerkennung.
Das ist es auch. Aber in dem Moment, wo es halt in der nächsten Woche wieder gesagt wird, ist es für mich schon wieder so lame und langweilig, dann sage ich mir, lass dir doch was Neues einfallen. Da hatte einer zwischen zwei halben einen lichten Moment und wer auch immer es war, ich hoffe, es ist der Bürgermeister.
Ich weiß es nicht.
Und hier, du stehst hier und ziehst hier drei Weißbier rein. Vielleicht kriege ich jetzt irgendeinen Vertrag, aber.
So wie Waldi bei Rudi verloren.
So, das, darauf spielte ich gerade an. Du hast es erkannt. Danke. Und dann ist es aber auch wieder lame. Ich glaube, da hat Simone komplett recht. Das sagt man mal ein Wochenende, ist es Mode, dann kann man lachen und dann ist es
das
aber auch.
Das bleibt ewig. Das bleibt ewig, ganz
ehrlich. Ja, aber das, jeder, der das dann immer und wieder aufnimmt, der hat nicht genug Kapazitäten für eine eigene Idee.
Ich bei meinem eigenen Verein drüber lustig. Vor 10, 12 Jahren war der Rufname von Barlehm Chelsea Barlehm.
Ja.
Das war so zu der Zeit, als Roman Abramowitsch bei Chelsea richtig am Rad gedreht ist.
Ich habe als Arsenal-Fan immer Chelsea gesagt.
Auch witzig.
Ja, genau. Weißt du, ich habe vor 20 Jahren damit aufgehört.
Nee, so. Also ich muss sagen, also ich feiere so einen Namen. Wenn ihr noch Chelsea Barlehm sagt, finde ich das einfach geil.
Wir haben immer Chelsea gesagt und ja, jetzt hat das, muss das verkaufen. Und,
bei Westerhausen im Harz war es auch mal so, war mal in den Kommentaren stand da auch immer der gleiche Name drunter. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. War auch mal eine Zeit lang Thema.
Mega Geschichte. Also Simone ja. Und ich.
Ja, keine ich überlege Ahnung. Grad,
weil du halt von Fußball gar keine Ahnung hast. Ja.
Das ist immer dein letztes Steckenpferd.
Mein letzter Sturm.
Wenn du so richtig in der Scheiße sitzt, dann fühlst du dich mit dem Spruch raus. Weißt du was, wollen wir mal zur aktiven Karriere?
Genau, Berse, machen wir jetzt wirklich einen Haken dran.
Ja.
Also ans Thema, nicht an den Verein.
Nein, geht ja um Aufstieg.
Ja, genau, was siehst du? Ihr steigt
also
auf, oder was?
Ich wünsche mir für den kompletten Verein, dass wir aufsteigen, wird schwer. Danny hat ja immer gesagt, hey, easy, aber wir spielen noch gegen 3, 4 und 5 in der Liga. Da müssen wir Gas geben. Ja, wir schaffen das. Also ich bin mir sicher, dass wir das schaffen, aber es werden schwere Spiele, weil die Gegner auch qualitativ gut sind und sich was einfallen lassen werden. Und wir müssen da, alles auf den Platz bringen, was wir haben.
Mir ist was unfassbar Lustiges aufgefallen. Wenn du so ernst mich anguckst, hast du das richtige Fußballergesicht, wo man nicht als Gegner vor dir stehen will, weil da kriegt man richtig Angst. Aber in dem Moment, wo du anfängst zu lachen, hast du das lustigste Lachgesicht aller Zeiten. Das fand ich schon mal großartig. Also gehen wir zum ernsten Gesicht. Wie bist du in den Fußball reingerutscht?
Ich habe mit 6 Jahren beim SV Langstein angefangen.
Auf welcher Position?
Im Tor tatsächlich direkt. Ich war als Mädchen ist man ja normal größer und ja, wir haben keinen Torwart, wir stellen das Mädchen ins Tor. Ich glaube, mein erstes Spiel.
Was, als Mädchen ist man normal größer?
Als Mädchen ist man tatsächlich etwas größer, wenn man mit 6 Jahren anfängt, als Jungs.
Ergibt sich dann mit 11 oder 12, ja. Wechselt sich das, außer bei mir.
Aber weil die Jungs ein Jahr jünger sind.
Nein.
Tatsächlich habe ich damals gleichaltrig gespielt.
Na, jetzt ist ja so, dass
die Jungs sich nicht so schnell entwickeln.
Nein, aber aktuell ist ja so, als 6-jähriges Mädchen spielst du ja mit den 5-jährigen zusammen. Oder als 7-jähriges mit den 6-jährigen.
Mittlerweile, das war damals nicht so. Ja, und direkt im Tor angefangen. Mein erstes Spiel war richtig glorreich. Ich glaube, damals gegen eine Schwandebecker Jugendmannschaft. Ich glaube 36-0 oder so. Also
verloren oder gewonnen?
Verloren. Ich bin im Tor geblieben, habe mich super gut entwickelt und dann die Entwicklung kam tatsächlich dann später mit Torwarttraining und dann tatsächlich mein Bestreben, so ein bisschen professioneller oder semi-professioneller zu spielen zwischenzeitlich.
An der Stelle nochmal großen Appell an alle Vereine, die immer noch in dem Bereich so spielen. Mit 6 Jahren aktuell Funinho, 4 Tore ohne Torwart. Gibt es kein 36-0. Ich denke, das hilft allen.
Auf jeden Fall. Ja. Was hältst du von den Spielformen?
Ich habe das schon vorher trainiert mit den Mannschaften, die ich hatte. Also wir haben ganz oft Funinho im Training gespielt, kleine Spielform. Ich hatte ein Jahr ohne Kondition eine Mannschaft, also ohne Konditionstraining so laufen, im Kreis oder sowas, trainiert, weil das entwickelt halt auch das Spiel, nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Erwachsenen.
Nimmst du auch insbesondere im ländlichen Raum, dazu können wir den Harz erzählen, wahr, dass da extreme Ressentiments existieren?
Gar nicht, tatsächlich.
Ach Quatsch.
Gar nicht. Also ich habe jetzt noch niemanden im Harz gehört, der gesagt hat, boah, das ist Unfug, dass man das macht. Und
wie würdest du agieren oder wie würdest du argumentieren, wenn das wer so zu dir sagen würde, dass das Unfug ist?
Naja, ich würde halt mit dem argumentieren, dass ein Spieler halt viel mehr Ballkontakte hat, der im Funinho spielt, dass viel schnellere Aktionen da sind, einfach das Lernen durch Fußball ist viel größer, als wenn ein Spieler den Ball kriegt, der sich von hinten nach vorne durchdribbelt und dann aufs Tor schießt. Und die anderen stehen drumherum und haben vielleicht im ganzen Spiel 20 Ballkontakte, wenn überhaupt. Und so ist halt jeder beteiligt. Ich muss schauen, wie hier die Turniere gespielt werden. Wenn man ja zurückliegt, kann man ja dann einen weiteren einwechseln als zurückliegendes Team. Das heißt, dass dann dort auch Stärken ausgeglichen werden und man dann halt nicht abgeschossen wird, gefühlt. Und tolle Spielform. Ich würde es jedem Trainer empfehlen, im Training auch mal auszuprobieren mit seiner Mannschaft.
Wenn jemand spitzfindig daherkommt und sagt, ja, aber wo sind denn dann die Torhüterinnen-Karrieren beginnen und wo sollen die herkommen?
Das stimmt tatsächlich. Ich bin bei Torhütern auch sehr früh dafür, Grundtechniken zu lernen.
Ah, okay.
Und weil es einfach in den Bewegungsapparat gehört. Und das muss halt dann tatsächlich in einem gesonderten Training passieren. Und wenn es nur 30 Minuten sind, aber Fangtechniken, Aufnahmetechniken, im Jugend- oder im Kinderbereich sprechen wir noch nicht von Springen oder so, aber Abkippen, um den Ball dann mit den Händen sicher zu nehmen, das sollte schon vorhanden sein, weil das hilft extrem dann später.
Wobei Dribbling, Annahme, Passen und so natürlich. Weiter gehört ja jetzt gerade in diese moderne Torhüter-Spielform komplett dazu.
Ja, deshalb sollte der Torhüter im Fundinho auch mitspielen.
Unbedingt, ja.
Ja, unbedingt.
So ist das ja tatsächlich auch, zumindest hier im Kreis Magdeburg. Ich habe ja schon einige Turniere mit begleitet. Dort ist es dann aktuell nicht so, dass du aufführen kannst, weil die Tore nicht gezählt werden.
Okay.
Also gibt es dann Gewinner und Verlierer, das machen die Trainer unter sich aus. Und das Gewinnerteam geht hoch, Verliererteam geht runter und dann spielen die halt in der Regel immer gleich weiter.
Mhm.
Genau, also es funktioniert.
Okay, und dann bist du also im Tor geblieben. Wie ist deine Entwicklung dann gewesen, so leistungsmäßig? Gab es eine Leistungsexplosion?
Nach dem Umzug ins Rhein-Main-Gebiet habe ich ein Jahr bei der TSG Neu-Isenburg gespielt.
Wir kennen sie alle.
Wir kennen sie alle. Mein
gestern erst schon gelesen.
Schöne Grüße, ihr wollt ja ein bisschen mal Reichweite.
Ich hab das Mannschaftsfoto von 1832.
Ich schick der Mannschaft den Link, dass ihr noch ein paar mehr Zuhörer
habt. Ja,
Tatsächlich mein Herzensverein, weil ich da extrem lange war. Und
welche Liga?
Ich habe dort angefangen in der Gruppenliga. Das ist hier nicht vergleichbar, weil wir ja diesen Unterbau nicht haben. Und bin nach einem Jahr dann Richtung Eintracht Frankfurt gewechselt, habe dort 4 Jahre im Tor gespielt, eine sehr gute Ausbildung genossen, tatsächlich, was Torwart sein ist. Und
in welchen Altersklassen dann bei Eintracht?
Frauen.
Richtig, denn
ja,
in Frauen,
richtig, hast du Frauen. Also
Bundesliga
das war,
gespielt?
Nein, tatsächlich hat die Eintracht damals noch keine Lizenz gehabt. Damals gab es den großen FFC Frankfurt mit Birgit Prinz und Co.
Ja, und dann haben sie ja alle Profivereine angefangen und wir brauchen jetzt mal eine Frauenmannschaft. Ja.
Genau. Aber du hast Birgit Prinz doch mal dann bestimmt getroffen und so.
Ich habe sie mal beim Spiel gesehen, wenn ich auf der Tribüne oder neben dem Platz stand, aber ansonsten nicht persönlich tatsächlich. Okay. Die erste Mannschaft hat in der höchsten hessischen Liga gespielt, die heißt dort auch Hessenliga. Die zweite Mannschaft hat meistens 2 Ligen oder eine Liga drunter gespielt. Und das war natürlich so, waren die Anfänge, aber wen ich getroffen habe, ist so für deine Altersklasse so ein
der die viele gefällt hat.
So ein Alexander Schur oder
lass mich in
oder
Ruhe.
So, die wir dann am Sportleistungszentrum natürlich
interessieren mich nicht.
Gesehen haben.
Kenne ich gar nicht, bin ich viel zu jung.
Highlight der Sendung von
mir. Ja, auf jeden Fall schneide ich aus, Danny. Für dich.
Also theoretisch alte Eintracht-Spieler, die dann am Leistungszentrum halt die Jungs betreut haben.
Ich bin eher so Uwe Bein und so, weißt du?
Yeah.
Ja, siehst du.
Ja, ist bekannt.
Neu-Isenburg sehe ich, dann warst du nochmal aktiv auch als Torwarttrainerin bei Schott Jena, richtig?
Schott Mainz. Ich habe dann bei Neu-Isenburg die Mannschaft übernommen, bin dann mit denen durch die Hessenliga gezogen und dann kam der Trainer von Schott Mainz, ein ehemaliger Trainer von Eintracht Frankfurt von mir und meinte so, hey, hast du Bock, meine Torhüter zu trainieren? Das war zweite Bundesliga, war toll, 3 bis 4 Torhüter im Training zu haben, hat man hier auch nicht. Hier ist man froh, wenn man überhaupt jemanden hat, der einen Ball fangen kann. Und aber es ist super schwer, Torhüter zu bekommen, die dann auch Bock drauf haben und das dann durchziehen. Und habe dann ein Jahr mit denen zweite Bundesliga gemacht. Leider hat der DFB die zweite Bundesliga eingespart. Und zwar gab es Nord und Süd und die wurden zusammengelegt. Und das war das Jahr, wo es 7 Absteiger gab in den jeweiligen Bundesligen. Und leider war Schott Mainz einer davon und zwar der erste Abstiegsplatz, was echt ärgerlich war. Und das zweite Jahr habe ich auch noch in der Regionalliga mit trainiert und parallel Neu-Isenburg, weil dort der Hilferuf kam, so hey, bei uns wird's knapp und kannst du uns helfen? Und ja, dann sind wir glücklich, zufällig aufgestiegen, habe ich es gesagt. Also das eine Jahr vom Abstieg bewahrt, das nächste Jahr aufgestiegen und haben dann 2 Jahre Regionalliga gespielt, aber zu Corona-Zeiten, das war super hart.
Da bist du dann Cheftrainerin gewesen?
Ja, genau.
Geil. Lustig ist, Sprache ist mir aufgefallen. Du hast, also es ist super schwer, Torhüter zu finden und so weiter. Ist so ja, Gendersprache für dich ein Thema innerhalb vom Frauenfußball?
Ja, ist es eigentlich. Ich bin eigentlich totaler Fan davon, zu gendern, um einfach auch die Sichtbarkeit von Frauen zu zeigen. Und ich arbeite eigentlich auch in Firmen, in denen Gendern Pflicht ist. Aber ich krieg's noch nicht so richtig in den Kopf. Ich bemühe mich da deutlich besser zu werden, aber ich probier es besser.
Und
also,
liebe Personen, die ihr das jetzt seht und sowas vielleicht im Kopf habt wie, ha, seht ihr, nicht mal die Frauen machen das. Nein, das hat Simone gerade nicht gesagt. Sie hat sich dergestalt ausgedrückt, dass es ein Weg ist und dass wir alle daran arbeiten.
Ja.
Und das ist nicht schlimm, wenn man es nicht macht und wenn es einem passiert. Das geht an die Leute, die gleich jeden an den Marterpfahl binden wollen und ihn teeren und federn wollen oder sie, wenn da was nicht passiert. Auch das ist der falsche Weg. Ich glaube, ein Miteinander zu sprechen, wie wir es gerade gemacht haben. Danny kennt das von mir, dass ich das hier und hin und wieder sage. Deshalb ist er gerade schon wieder bei der nächsten Frage.
Mich würde interessieren, wie du dann von Neu-Isenburg wieder zurückgekommen bist oder aus welchen Gründen?
Ich arbeite in einer IT-Schnittstelle, ohne zu kompliziert zu werden, und bin natürlich im Homeoffice. Und die Corona-Zeit war tatsächlich sehr hart. Wir hatten in der Familie einen relativ großen Verlust durch Corona und wir haben gesagt, wir wollen wieder zurück zu unserer Familie, mein Mann und ich. Und dann haben wir gesucht, haben ein kleines süßes Häuschen gefunden, was wir gerade noch sanieren und renovieren, auch ein kleines Projekt. Und ein ehemaliger Sandkastenfreund von meinem Mann hat gesagt, hey, ich helfe gerade bei Ströbeck aus und hast du nicht Bock mal zuzuschauen? Und dann haben wir zugeschaut und ich dachte so, okay, ja, die brauchen Hilfe. Und das war eigentlich der Weg hierher. Aber der Weg hierher war Familie, um die Familie nochmal zu erleben, bei denen zu sein, mit denen noch ein paar schöne Jahre zu verbringen.
Da machst du in Ströbeck sogar als Trainerin aktiv.
Ja, tatsächlich.
Zwar nicht so erfolgreich, aber aktiv.
Wir haben es probiert. Wir sind ja, das ist ja, ist doch eine vernünftige Frage.
Ich habe eine gewisse Suffisanz.
Ja, du darfst. Ja,
überhaupt nicht.
Du darfst gerne. Von 10 Fußballern oder Fußballerinnen hätten 7 sich auf den Schlips getreten gefühlt.
Ach was, also ich hab Ströbeck übernommen und die sind eigentlich die Saison davor spielerisch abgestiegen. Aber der Verein hat sie trotzdem wieder in der stärkeren Liga gemeldet. Und als ich die Saison vorbereitet habe, kam dann ein Verantwortlicher auf mich zu und meinte, ja, du hast dich jetzt für die Liga drunter vorbereitet, aber ich habe wieder oben gemeldet, weil wir halten die Klasse. Und es kamen viele junge Spieler und ich habe dann gesagt, das ist extrem schwer. Die Mannschaft ist jetzt Zweiter in der Harzklasse, heißt sie, und wird auch wieder aufsteigen. Ich drücke denen alle Daumen, dass es dort wieder hochgeht und dass sie es oben auch packen. Aber es war damals zu dem Zeitpunkt, wo wir das Jahr Harzliga spielen mussten, ein Abstiegskampf tatsächlich. Also die standen, glaube ich, drei Jahre am Stück gefühlt auf dem Abstiegsplatz und immer hat irgendjemand zurückgezogen, nicht gemeldet und dann sind sie immer wieder in dieser Liga geblieben und jetzt feiern sie den Erfolg und ich gönne denen das von ganzem Herzen. Nein, Herrenmannschaft.
Was, ja. Für mich ist das Trikot des Jahres, habe ich gerade gefunden.
Ja, es ist das Schachdorf Ströbeck und das Trikot ist tatsächlich grün-gelb kariert.
Kennst du Norwich City?
Ja. Norwich.
Norwich. So sehen die aus.
Schachbrett auf dem Trikot.
Wahnsinn. Und grün-gelb.
Grün-gelb Schachbrett ist dich.
Richtig.
Normalerweise formulierst du wild. Du sagst immer, das ist wild.
Außerordentlich.
Das ist.
Wirklich, bist du auf, was man sagen muss?
Ein Trikot von einer Schachboxmannschaft.
Ja, wirklich richtig, richtig geiles Trikot. Außer bei den beiden Torhütern.
Ja, die Trikots wurden tatsächlich extra designt. Und Torwart-Trikots, es gab Torwart-Trikots, die designt wurden, die waren nur leider zu klein für die Torhüter.
So, ich dachte, die Kenmar Pro-Lizenz abgelaufen.
Extra designt, wie geht denn das?
Ja, es gibt ja tatsächlich so Spice und so, kennt man ja diese Trikot-Designer. Und ja. Da kann man sich dann halt das Trikot so gestalten, wie man das möchte.
Aber es muss ja jemand dahinter stehen, der dafür die Verantwortung trägt.
Also der Sponsor hat das in Abstimmung mit dem Verein gemacht.
Also wirklich großes Kompliment nach Ströbeck. Geile Trikots.
Ich bin ab jetzt Fan von denen.
Würde ich mir auch mal eins kaufen. Gibt's da einen Fanshop?
Ey, wenn wir eine Sendung, wenn wir mal eine Sendung.
Grün-Gelb sind jetzt nicht meine Lieblingsfarben.
Ist aber scheißegal. Grün-Gelb, weißt du, wie ich sehe aus wie ein Stück Spucke in der Linkskurve, aber ist egal. Aber
nicht an Grün-Gelb.
Nee, das liegt an meinem Teint.
Nee, cool. Also liebe Grüße nach Ströbeck. Auf jeden Fall beim Trikotdesign alles richtig gemacht. Und jetzt ja scheinbar, wie ich höre, sportlich.
Ja, sportlich auch alles richtig gemacht. Die Entscheidung war richtig. Ich hätte gerne das schon früher gehabt, tatsächlich von unten wieder anzufangen und die Entwicklung nach oben zu nehmen. Man muss als Trainer auch einen Abstieg mitmachen. Ja, das ist halt. Ich habe einen Trainerkollegen, der sagt, du bist kein richtiger Trainer, wenn du nicht einmal abgestiegen bist, einmal Meister geworden bist und einmal den Pokal gewonnen hast. Ne?
Sehen Sie in Bochum und Kiel anders auch?
Ja.
Wo wir heute überall Fans einsacken.
Ja.
Das ist eine richtig intensive Show. Ich wusste, dass es ein gutes Gefühl war. Ey, für deine Mail, nochmal tausend Dank, es war so geil, okay, weil ist ja auch erst eine Woche her gewesen, oder ein paar Tage.
Ja, genau, nach der letzten Montagssendung, glaube ich.
Ja, und heute ist Donnerstag, also es ist wirklich nur 3 Tage.
So, von Ströbeck zu den Werninger Honoretts, das ist der letzte Punkt, den wir noch haben.
Genau, ich wurde, Anja Wagner, habt ihr auch schon oft gesagt, angeschrieben, so, hey, hast du Lust, mal mitzukicken? Die war noch nicht im Spielbetrieb, die Reds, auch Spielermangel und so weiter und so fort. Wir sind ein paar ältere Spieler, die Bock haben, Fußball zu spielen. Und naja, was soll ich sagen? Ich habe gesagt, ja, bin zum Training gegangen, habe gedacht, hey, cool, da kannst du mithalten. Als die ersten Gespräche über irgendwelche Klassenarbeiten und Klausuren kamen, musste ich mal fragen, wie jung oder alt die eine oder andere ist, also von der Schülerin bis fast an die 40 ran, alle Spieler und alle Altersklassen vertreten und es macht Spaß. Ich bin aktiv, Trainer ist cool, Mannschaft ist cool und habe gesagt, ja, hey, ich helfe euch und stelle mich bei euch ins Tor.
Und das machst du jetzt, bis du nächstes Jahr Geburtstag hast und die Ziffer wechselt?
Ja.
Und dann willst du wirklich aufhören?
Ich denke ja.
Danny Pile fällt das auch. Ist ja wirklich auch.
Wir wissen ja, ne, die Knie, Kreuzbandriss. Ich spiele gerade mit einer kaputten Kapsel im Sprunggelenk. Also wir wissen, als man hat ja so den Ehrgeiz, dass man dann trotzdem helfen möchte und trainieren möchte. Aber der Körper sagt dann irgendwann, vielleicht ist Radfahren doch besser für dich oder so.
Handballer sagen bei einer kaputten Kapsel, was los?
Ich weiß,
du bist
ich
top
weiß. Spieler spielt weniger schnell und nicht so intensiv.
Ja, das würde mich jetzt mal interessieren. Kennst du unseren Streit, was die komplexere Sportart ist?
Ich habe tatsächlich Handball trainiert, weil ich das neben meinem Torwarttraining bei Eintracht... Das habe ich neben meinem Torwarttraining bei Eintracht Frankfurt gemacht, wegen nebenbei. Den Reflexen und so. Und wir hatten ja im Vorgespräch, ich habe tatsächlich ja Handball Groß-Waldstadt kommentiert in meiner früheren Radio- und Journalistenkarriere. Und Fußball ist taktischer, Handball ist deutlich schneller, viel physischer, die Angriffe sind, also wie soll ich sagen, die Spielzüge sind... ich muss gucken, dass ich es anständig formuliere, dass ich keinen verletze. Aber wie gesagt, die Spielzüge werden angesagt, aber für den Nicht-Handballer sieht das halt von außen immer gleich aus. Ne? Ball nach rechts, Ball nach links, einer springt hoch und wirft. Aber
du hast alles gesagt, um die Frage zu beantworten. Das ist wirklich richtig. Taktischer impliziert kognitive Fähigkeiten. Kognitive Fähigkeiten impliziert eine Komplexität des Spiels.
Wenn du mit deinen Fremdwörtern ankommst, ja, wollen wir mal einen Kognitivitätstest machen von 10 Handballern und 10 Fußballern. Was glaubst du, wie das ausfallen würde?
Sie hat's aber gerade, also ich mach's relativ einfach an einem Marathonläufer. Wenn du sagst, die Physis ist beim Handball entscheidend. Ein Marathonläufer, der kann 17 sein, der kann aber auch 67 sein, weil man Physis trainieren kann. Jemanden in ein taktisches Konstrukt zu drücken, wird nicht immer funktionieren. Physis kannst du immer trainieren.
Ja, aber es ist Handballspielzüge werden ja trainiert, einstudiert, ähnlich so ein bisschen wie American Football, weil mit dem Anwurf, weil viele Tore fallen, geht's ja immer wieder von vorne los. Das heißt, man hat ein gewisses Repertoire an Spielzügen. Wir müssten mal beim SC Magdeburg nachfragen, wie viel dort draufstehen, offensiv und defensiv. Beim Fußball hat Spiele. Beim Fußball hat man das tatsächlich auch, aber in abgeschwächter Form, weil du im Fußball
hast du das gehört?
Ja, abgeschwächte Form. Weil du keinen Start-Stopp hast. Du musst in die Situation kommen, um dann halt tatsächlich zu sagen, okay, wir spielen das so heraus, wie trainiert, wie geplant. Und dadurch, dass es beim Handball ähnlich wie beim American Football ja Start-Stopp ist, kann man sagen, okay, wir greifen jetzt mit. Heiner Brandt hatte damals immer Städte genommen, ne? Wir greifen jetzt mit dem Spielzug Dortmund, Dresden und Berlin an. Und
das klingt übrigens seltsam im Fernsehen, wenn man es dann hört.
Ja, also genau. Und
ich finde Juho viel stummer.
Ja, das ist beim Fußball, beim Fußball ist es halt nur bedingt möglich, aber die Komplexität vom Fußball und von den Fähigkeiten ist meiner Meinung nach höher. Mhm. Weil es halt eigentlich ein Dauersport ist, der nicht zu Start stoppt.
Gruppe verlassen. Nein, ja. Ich habe die Gruppe nicht verlassen. Ja. Bei allem Respekt für alle Handballer, wie schön und schnell dieser Sport ist, alleine schon Spielzüge mit 6 Leuten zu trainieren, ist wesentlich einfacher als mit 10 Spielern und Spielerinnen. Haken dran!
Ich kann mir vorstellen, dass du da gerne einen Haken dran
jetzt
hast.
Jetzt bist du auch fest wie ein Koffergriff.
Lass
uns nochmal reinstarten. Ihr seid aktuell mit den Werner Röner jetzt Dritter in der Landesliga Nord. In eurer Liga, in der Landesliga Nord, spielen genau 6 Mannschaften. In der anderen Landesliga sieht es nicht anders aus. Wie bewertest du den Fußball auf Landesebene im Frauenbereich?
Er ist tatsächlich sehr, sehr zweigeteilt. Also er ist für das, was ich gewohnt war, okay, aber leider vom Niveau her mit großen Sprüngen. Ja, Irxleben als Tabellenführer ist da spielerisch sehr stark unterwegs. Wir haben auch Fußballanfängerinnen drin, also fast schon auf einem Kreisliga Hessen Niveau, weil es halt einfach die unterste Liga ist und auch die erste Liga, in die dann Frauen das erste Mal, also junge Frauen das erste Mal reinkommen und Fußball spielen lernen auf dem Großfeld, und dementsprechend ist halt auch die Art und Weise des Fußballs, da ist super viel Grundlagenarbeit notwendig, um einen Spielaufbau von hinten irgendwie zu etablieren, um tatsächlich mal einen banalen Doppelpass zu sehen, Pässe auf 5 Meter, da muss super viel an Arbeit geleistet werden, um das in dieser Liga tatsächlich zu haben. Du siehst bei ballungszentrumnahen Mannschaften wie Irxleben, die auch viele Spielerinnen von Magdeburg oder FC Magdeburg, Besiktas Magdeburg haben, dass dann natürlich die Qualität deutlich höher ist. Da läuft der Ball die ganze Zeit und wir machen das gut. Also ich finde, unsere Tabellensituation ist perfekt. Wir haben jetzt knapp 2-1 verloren im letzten Spiel mit einem Elfmeter gegen uns.
Standst du da am Tor?
3 Minuten vor Schluss, ja, ich stand da am Tor.
Aber war ja kaputte Kapsel, ja.
Bist du in die Ecke gesprungen?
Ich habe auf einen schlecht geschossenen Elfmeter gehofft, dass ich reagieren kann. Nein, ich bin nicht diesmal nicht in die Ecke gesprungen, weil sie nichts angezeigt hat.
Psst, ich schieße nur links.
Nein, dass sie mit ihrer Körpersprache, ja, sie hat mit ihrer Körpersprache ich nichts angezeigt.
Gute Schützen dann, wenn sie nichts.
Ja, ja, und der war auch.
Sie hat es nicht angezeigt. Ich hatte gerade eine richtig lange Schleife, wie ja, angezeigt.
Also, Schusshaltung oder mit der Standhaltung, wie sie anläuft.
Ja,
woher soll das wissen? Beim Handball stellen sie sich an die Linie und werfen halt drauf. Das ist Karo einfach. Ja.
Ich weiß, aber es ist tatsächlich.
Glaubst du eigentlich, dass er bei einem Handballtorhüter treffen würde? Einen einzigen?
Nein. Nein, ich glaube es nicht tatsächlich, dass er dort treffen würde, weil da muss man schon gut sein.
Weil du für Caro einfach viel zu intelligent bist.
Ja.
Aber tatsächlich anzeigen, ja, Fußballsprache wieder. Ja, sie hat halt mit ihrer Körpersprache nicht signalisiert und ganz oft gehen die dann mit dem Vollspann irgendwo mittig zum Reagieren hin und deshalb habe ich mich in dem Fall nicht entschlossen, irgendwo hinzuspringen.
Ich schieße immer in die Mitte.
Ich habe auch schon in einem Turnier einen Ball von einem gegnerischen Spieler gehalten, tatsächlich einen Mann, der gedacht hat, boah, geil, Frau, chippe ich in die Mitte, und ich stand da und habe ihn gefangen. Ne?
Einhändig.
Mit beiden Händen. Ja, aber das ist dann halt, ja, es gibt viele, die schießen zentral und hoch. Gibt es tatsächlich auch, weil der Torwart sich ganz oft auch bewegt.
Also chippen versuche ich nur bei guten Torhütern, ansonsten schieße ich hart in die Mitte. Wirklich jetzt?
Ja, ich weiß. Wie wirklich jetzt? Das hast du mir erst 200 Mal erzählt und
gezeigt.
Nicht so lange. Gezeigt, das ist mir auch schon, das stimmt.
Ja.
Meine Frage zieht aber darauf ab, dass ihr bleibt ja dann wahrscheinlich im Großfeldbereich, was ja erstmal gut ist.
Ja.
Jetzt haben wir die Auf- und Abstiegsthematik auch Richtung Verbandsliga. Da hat ja eine Mannschaft jetzt zurückgezogen. Bei 1-2 gibt es ja auch noch 1-2 18 Gerüchte. Wie bewertest du das? Was wäre dein Wunschdenken für den Landesspielbetrieb bei den Frauen.
Hast du ja in der Mail auch angedeutet, dass du eine klare Vorstellung hast.
Naja, ach so, ich hatte, also wir bleiben auf jeden Fall auf dem Großfeld in der nächsten Saison. Das steht fest, Haken hinten dran. Jeder, der Frauenfußball spielen will, in der Nähe von Wernigerode, tatsächlich Silstedt ist der Trainingsort, wohnt, ist gerne eingeladen. Wir wollen Großfeld spielen, das ist auch für mich tatsächlich im Erwachsenenbereich der richtige Fußball. Und ob das nun eine Verbandsliga gibt nächstes Jahr oder wieder eine große Landesliga, wird sich dann zeigen, wie die Abstimmung ist. Ansonsten, wie stelle ich mir das vor? Eine Sechserliga ist halt super schwierig. Das sind 15 Spiele insgesamt pro Runde. Das könnte man, ich habe es halt so formuliert, wie von wegen, man könnte es ja auch in Turnierform stattfinden lassen, an drei Wochenenden pro Halbserie. Wäre auch okay, ne, an einem zentralen Ort, dann hätte man nicht diese extrem weiten Fahrten, weil Walsleben oder auch Tangermünde extrem weit im Norden sind.
Und dann spielt ja noch was anderes rein. Wenn du drei feste Termine hast, lässt sich das zum Beispiel in ein Familienleben viel besser integrieren.
Ja, natürlich.
Weiter, weil ein Großteil der Frauen innerhalb der Familie immer noch eine sehr, sehr große Rolle spielt.
Ja, klar.
Und das wäre doch mega.
Genau. Oder man
gute öffnet. Findest du nicht gut, ne?
Ja, ist halt, war die schwierigste Idee. Oder man sagt, okay, wir spielen halt dann auf nicht auf Verbandsebene, sondern in der Landesliga im Norweger Modell. Dass man sagt, okay, wir bleiben auf Großfeldtoren, aber sagen, okay, man kann auch 9- und 10er-Teams melden, das ist für Mannschaften, bei denen es knapper wird, zu sagen, okay, wir können Großfeld spielen und müssen nicht auf ein Kleinfeld gehen.
Norweger Modell, alle haben Rollkragen an.
Und ja.
Spitzenwitz.
Ja, also ich bin da tatsächlich hin und her gerissen. Das kommt da vielleicht doch daher, weil ich immer sehe, dass dieser Landesspielbetrieb für mich nicht immer nur, sondern eigentlich so aussieht, das ist das Beste, was ich irgendwie als Fußballerin und Fußballer erreichen kann.
Ja.
So, und dann gibt's natürlich diese Argumente mit Zeit und Fahrtwegen und Kosten. So, im Herrenbereich ist das möchte ich so sagen, halt kein Thema. Jemand, der Verbandsliga oder Landesliga spielen will, der ist bereit, diesen zeitlichen Aufwand auf sich zu nehmen. Weil es die höchste Liga oder die zweithöchste Liga im Land ist. Da spielt es keine Rolle, ob du anderthalb Stunden nach in den Süden fährst oder in den Norden. So, sage ich. Und dann kommt der sportliche Aspekt dazu. Der Weg aus der Verbandsliga ist ja der in den semiprofessionellen Bereich.
Ja.
Mhm. Das würde bedeuten, wir als Bundesland Sachsen-Anhalt sollten daran interessiert sein, einen Verein bzw. eine Mannschaft Richtung Regionalliga oder Qualifikation zu entsenden, die das Potenzial hat, damit zu spielen. Aktuell haben wir eine Mannschaft aus dem Bundesland in der Regionalliga. Das ist der 1. FC Magdeburg. Letztes Jahr besiegt das, waren wir beide da, gescheitert. So, und wie kriegen wir es hin, dass wir die Qualität der Ligen und der Mannschaften heben? Und das kriegen wir in meinen Augen und mit dem aktuellen Modell nicht hin. Jetzt Landesliga würde ich mal außen vor lassen, da kenne ich mich tatsächlich nicht so aus. Also wenn ich die Verbandsliga sehe, das ist halt eine Zweiklassengesellschaft. Und da ist die sportliche Ansicht zu sagen, wir spielen das genauso weiter, das hilft ja den Mannschaften nicht, die zweimal in der Saison eine Konkurrenz haben, weil sie gegen zwei Mannschaften gefordert werden und gegen die anderen halt wegschießen. Ja, und da sage ich, da brauchst halt irgendwie andere Lösungen, als wir gehen vielleicht sogar nochmal den Schritt zurück zum Norweger Modell. Klar hilft das vielleicht, um Mannschaften aufs Großfeld zu bekommen, aber das hilft nicht, in der Spitze oder in der Breite auch eine höhere Qualität zu haben.
Naja, in der Spitze hast du gerade den FC Magdeburg, der halt sehr stark interessiert ist, Nachwuchs zu fördern. Die spielen mittlerweile ja auch in der Jungsliga mit den B-Mädchen, dass sie dort halt auch qualifizierte Spielerinnen, wir sind wieder bei Physis, die eine andere Physis haben und dort dann halt in die erste Mannschaft nachrücken oder in die zweite Mannschaft. Du hast die Masse an Spielerinnen halt in den Ballungsräumen. Magdeburg-Halle, die hast du aber auf dem Land einfach nicht. Und wenn ich jetzt sage, das ist die unterste Großfeldliga und das wieder mit Hessen vergleiche, mit meiner Erfahrung, da spielst du halt in der Kreisliga Frankfurt und deine Fahrtwege sind halt deutlich geringer, weil du Bock hast, Fußball zu spielen. Und die Zweiklassengemeinschaft entsteht halt durch das ambitionierte Thema. Wir wollen unsere erste Mannschaft halt unterstützen. Du brauchst eine Zweitvertretung für verletzte Spieler und Co., ganz wichtig. Oder junge Spieler noch weiter zu entwickeln, um dann halt zu sagen, okay, die zweite Mannschaft von Magdeburg, vom FC Magdeburg muss eigentlich eins hoch, ne, um dort einen besseren Unterbau da, oder die ist ja da, ne, um einen besseren Unterbau darzustellen. Und Aber diese Professionalität aufgrund der Menge an Spielerinnen ist super schwer zu bekommen. Und alle, die sagen, hey, ich habe Bock, Fußball zu spielen, so wie ich, und sagt, ich gehe zu einem Verein in meiner Nähe, wie dem Wernigeröder Reds, für die ist der Aufwand tatsächlich sehr hoch in der untersten Spielklasse. Und ich mag mich nicht in ein Kleinfeldfußballtor stellen, zum Beispiel. Das ist nicht.
Hat ja gar keine Spielerin mehr eine Chance.
Nein, aber das ist das. Ich find bei einem Turnier gerne, beim Hallenturnier total gerne, aber für mich ist Fußball auch als Torwart im großen Tor das, was ich gerne mache.
Darf ich einen Aspekt reinwerfen, über den ihr noch gar nicht gesprochen habt? Würde mich deine Meinung wirklich interessieren, weil wir wollen ja Frauen und Mädchen in den Fußball bekommen. Und wir sehen gerade in Sachsen-Anhalt, dass wir aufgrund der regionalen Ballungszentren und so weiter komplett anderes Problem haben, als du aus Hessen kennst und so. Und um Frauen und Mädchen den Weg weiter zu erleichtern, muss es doch auch möglich sein, dass wir noch darauf achten und in Betracht ziehen, dass es für Frauen oft schwerer ist, überhaupt Spieltagsanwesenheit zu organisieren. Weil das Verständnis für eine fußballspielende Frau hier in vielen Familien und so weiter noch ein bisschen anders aussieht als in anderen Ballungszentren. Wenn eine Frau hier sagt, ich bin am Wochenende erstmal 2 Stunden in die Richtung XY unterwegs, dann spiele ich Fußball und komme wieder, hat die ja in der Familie ein Problem, weil der Mann vielleicht auch Fußball spielt, dann kommen noch die Kinder dazu und so weiter. Und da wäre dann, deshalb bin ich bei dieser Turnieridee, die du hattest, wäre das natürlich eine Variante. Also da muss ja auch noch ein riesen Umdenken und eine Entwicklung stattfinden. Oder sehe ich das zu eng?
Naja, also ich bin der Meinung, dass hier in Sachsen-Anhalt Frauenfußball super gut akzeptiert ist. Und ich denke, wenn da die Frau oder die Freundin oder ja, die Spielerin zum Mann, zum Freund sagt, hey, ich spiele Fußball, also ich glaube, eine Beziehung funktioniert gut. Wenn der dann sagt, hey, cool, hab Spaß mit deinem Hobby, vielleicht schaue ich dir dann am Wochenende auch mal zu und pass so lange auf die Kinder auf, ne? Oder bring sie mit.
Das ist eine schöne, wunderbare Vorstellung, die du da äußerst.
Das erwarte ich, ja, aber wenn mein Hobby Fußball ist und das von meinem Mann nicht und man schon ewig zusammenlebt, dann akzeptiert man das. Und die Familie akzeptiert auch, dass man am Wochenende beim Fußball ist oder auf dem Fußballplatz und man arrangiert sich da. Also so, dass dann die Frau sagt, boah, lieber zu Hause bleiben bei dem Kind anstatt Fußballplatz, kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben auch auch Muttis bei uns in der Mannschaft. Da wird das Kind jetzt mitgenommen zum Spiel und das finde ich super klasse, ne? Dass man das dann irgendwie, wir kriegen das als Mannschaft dann irgendwie hin, dass man das übernimmt oder dass man da gemeinsam dann aufpasst, wo das Kind dann abbleibt. Und das ist halt, ich muss kurz Gedanken im Kopf sortieren. Ja, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwie die Familie sauer ist, weil die Frau Fußball spielt. Okay. Ich glaube, wenn das Thema ist, dann ist es das Falsche.
Diverse Frauen gucken ihre Männer jetzt sehr, sehr streng an. Ja. Wenn sie das hören. Danny, darf ich eine ketzerische Frage stellen? Wenn zeitgleich zu deiner Karriere deine Frau auch hochklassig Fußball gespielt hätte, hätte das funktioniert?
Ja.
Okay. Ja?
Ja.
Dann wäre keiner von euch beiden bei diesem Familienfest gewesen, wo du zu spät gekommen bist. Weißt du das noch?
Familienfest?
Ich möchte.
Ach ja.
Weißt du, du warst da bei irgendeiner Hochzeit oder bei irgendeinem 80. Geburtstag oder sowas, wo du gesagt hast, hey Babe, ich habe ein wichtiges Spiel, stell mal vor, sie hätte da.
Die Hochzeit meiner Schwiegereltern, ne?
Ja, okay, die Schwiegereltern. nein, Spaß. Ja. Aber
es ist halt, nein, das war kein Spaß, das habe ich genau gesehen.
Aber es ist tatsächlich so, wenn ich Fußball wirklich aus Leidenschaft spiele, professionell, semiprofessionell, dann weiß das die Familie, die Schwiegereltern wissen das und dann kommt man dann halt nach zu der Feier.
Ja, es geht ja jetzt auch nicht nur um Fußball. Ja. Also im Endeffekt geht es um ein Hobby, um ein Interesse, um etwas, was man aus Leidenschaft macht. Ob es jetzt nur Ballett ist, Fußball, Klavier, Gitarre oder Volleyball oder einfach nur spazieren gehen. Das ist, glaube ich, eine Verständnissache und eine Planungssache.
Ja. Und Klavier, Gitarre kannst du zu Hause spielen. Weshalb ich das hier so hingebastelt habe. Sollten nämlich jetzt Frauen und Mädchen, die bisher gedacht haben, ich kriege das mit der Familie nicht hin oder sowas, jetzt gesehen und gehört haben oder kennt ihr jemanden, der bis jetzt gesagt hat, eigentlich würde ich gerne Fußball spielen, aber ich weiß nicht, wie ich das geregelt kriege, nehmt euch die Worte von Simone an, die gesagt hat, im Kreise der Mannschaft kriegt man das schon hin. Spielt der Mann Fußball?
Mein Mann ist tatsächlich Co-Trainer bei Bersel oder besser gesagt Torwarttrainer.
Ah, okay.
Ja, also
ist er auch Torhüter früher gewesen?
Nein, er ist fußballerisch leider etwas untalentierter. Das sagt er tatsächlich von sich selbst auch. Deshalb darf ich das hier so sagen. Er hört sich nachher die Sendung an. Schöne Grüße. Wir haben lustigerweise als Kinder gegeneinander gespielt. Er im Sturm und ich im Tor bei Langenstein.
Er hat mich ein Tor geschossen.
Ich erinnere mich nicht mehr dran, aber wir haben nachgeschaut. Er hat angeblich ein Tor geschossen.
Welche Statistik hat dann da gefälscht?
Ich weiß es nicht. Ich glaube ihm das mal so für den Familienfrieden. Aber immer wenn er angesprochen wurde, so hey, du kannst doch auch mal bei uns in der Mannschaft mitspielen, da sagt er schon von alleine, das ist nicht seine Kernkompetenz. Er trainiert Torhüter, ist da gut in dem, was er macht. Und
aber wie kommst du darauf, Torwarttrainer zu werden, wenn du selber nie wirklich gut gespielt hast? Das finde ich witzig.
Ja, also, du warst ja auch kein Trainer. Also, du kannst ja die Frage stellen. Es gibt ja, glaube ich, 80% der Trainer, die früher die schlechtesten Fußballer waren, als die besten Trainer sind. Also so ein Pep Guardiola, der alles als Spieler gewonnen hat und alles als
Selten. Das
ist halt sehr selten, ja.
Ich glaube, als Trainer braucht man einfach Interesse. Man muss sich weiterbilden. Man schaut sich Sachen an. Und dann funktioniert das, wenn ich mich halt als Trainer hinstelle und werf drei Bälle und sag super gut. Man muss dann halt schon mit seinen Spielern arbeiten. Und das kann jeder, wenn er sich einfach nur tief genug in das Trainerdasein, einliest, Sachen ausprobiert, selbst trainiert und dann wird man immer besser. Und wie gesagt, Jürgen Klopp ist ja auch so ein Beispiel, war auch nie der überragendste Fußballspieler, aber als Fußballlehrer halt.
Motivator
perfekt.
Hauptsächlich, ja. Und so, ja. Menschenfänger. Na, der war doch Zweitliga, ein solider Zweitliga-Stürmer, oder? Sagt man das so?
Ja.
Und war dann aber Kapitän, weil er damals wahrscheinlich schon so ein Menschenfänger war.
Habe ich noch nicht erlebt.
Das hast du noch nicht erlebt, ja. Das ist natürlich richtig. Und ihr baut jetzt auch noch ein Haus aus und entkernt und saniert das. Das heißt, das wird, wenn ihr beide beim Fußball so engagiert seid, in 30 Jahren fertig, oder?
Es ist soweit ausgebaut, dass tatsächlich nur noch ein neues Bad für mich fehlt. Also das Bad soll das Bad soll verlegt werden in einen anderen Raum.
Das Dixi-Klo für deinen Mann ist schon auf dem Hof. Genau. Für mich fehlt noch
einmal. Das Bad soll verlegt werden und wir haben tatsächlich noch so ein paar Außengebäude. Heute Abend steht tatsächlich Wand verputzen und Gewebe einlegen auf dem Plan.
Okay. Danny und ich können heute Abend nicht.
Also ja, alles gut. Super, das kriegen wir schon alleine hin. Aber ja, das ist der Fußball. Der Fußball, der nimmt viel Zeit privat. Das muss man dann halt auch wissen, wenn man sagt, hey, ich habe Bock drauf, tatsächlich zu trainieren, zu spielen. Ne? Man muss dann halt schauen, wie passt es mit dem Privatleben zusammen. Und ja, der Ausbau geht ein bisschen langsamer voran, aber es wird. Also es regnet nicht rein, die Fenster sind dicht, wir haben eine Heizung.
Was für ein Glück.
Und Danny, es ist alles okay.
Danny, jetzt du als mein alter Journalistenkumpel, eingangs hast du ja sicherlich auch gemerkt, hat ja Simone formuliert, dass sie ein kleines Häuschen gefunden haben. Eben formulierte sie, wir haben da ja noch ein paar Außengebäude. Sollten wir da nochmal eindringen? Wie sie gleich antworten möchte.
Ja, kleines Fachwerkhaus, 90 Quadratmeter, aber Waschhaus, so wie früher auf dem Dorf, das war eigentlich so ein Schlachthaus war und ein Stall. Ne? Und wir haben keine Schweine oder irgendwelche Tiere, die wir schlachten wollen. Und deshalb wird das ausgebaut, auch weil die Gebäude ein bisschen älter sind und die Substanz muss halt erhalten bleiben.
Und das ist dann dein Videoanalysezimmer?
Nee, das wird tatsächlich ein Fitnessraum.
Danny Piele hat jetzt die Gruppe.
Fitnessraum ist ja nur
Fitnessstudio.
Alles bis Kuchenessen hätte er noch irgendwie gut gefunden.
Ich hätte das, wenn jetzt irgendwie so ein Einbaukühlschrank kommt, so 6x4 Meter mit 700 Fächern.
Ich meine, nice. Aber geil, 90 Quadratmeter Haus mit außenliegenden Fitnessstudio finde ich gut.
Ja, so mal für 1-2 Wochen im Urlaub ist das.
Da kannst du die Kinder hinschicken. Damit du in Ruhe Kuchen essen kannst im Hauptgebäude. Liebe Simone, danke für deine Mail, danke für diese Einblicke hier. Das war unfassbar inhaltsreich, ich glaube auch inspirierend. Ich hoffe, dass wir viele Frauen und Mädchen damit auch erreichen. Und das ist natürlich dann auch jetzt eine Aufforderung an alle, die diesen Podcast immer sehen und hören und die vielleicht Frauen und Mädchen kennen, die man mal noch ein bisschen schubsen muss, dass sie in den Fußball in Sachsen-Anhalt eintreten und da Spaß haben. Ist jetzt erstmal auch egal, lasst euch auch von Simone nicht abschrecken. Die ist natürlich aus einem professionellen, semi-professionellen Bereich und deshalb ist der Großfeldfußball für sie das Maß aller Dinge. Aber auch Kleinweltfußball kann Spaß machen. Danny und ich haben das vorgeführt bekommen beim Pokaltag der Frauen, wo eine Stimmung wie im Bernabeu war beim Finale, beim Kleinfeldfinale. Auch das ist erstmal ein Anfang und fällt natürlich Leuten, die jetzt noch frisch anfangen, ein bisschen leichter und dann mal gucken, wo es euch dahin treibt. Was ich sagen will, Frauen und Mädchen ab in den Fußball, Simone ist unser Angebot. Hast du noch einen Gedanken? Hast du noch ein Wort an deinen Mann? Würdest du noch Fitness-Abos verkaufen für euer Studio?
Danke euch für die Einladung. Und ja, falls irgendwas war im Podcast, was anders rüberkommt, ihr könnt mich bei Social Media finden da draußen und anschreiben. Und man kann, wie gesagt, besser miteinander reden, anstatt übereinander reden. Das wäre so das Schlusswort. Ja, ich wünsche mir viel mehr Mädchen und Frauen im Frauenfußball. Und ja, dass der TSV Bersel aufsteigt natürlich.
Wie mir gefällt das?
Musste machen.
Musste machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.